Das ist ganz spannend, weil das ist eine sehr schöne Übung auch für Introvertierte. Ja, die Hälfte von uns sind introvertiert, die werden nicht so schnell wahr in einem lauten, verrückten Brainstorming. Ja, deswegen ist Crazy Eight sehr hilfreich. Da kann man in der Stille arbeiten, da kann man für sich arbeiten. Und nach den 8 Minuten ist Crazy Eight vorbei und dann hat man 8 tolle Ideen auf dem Zettel stehen. Und dann kann man in den Austausch gehen und beginnen, schau mal, das habe ich aufgeschrieben, was hast du aufgeschrieben? Lass mal prüfen, ob unsere Ideen zusammen matchen.
Spätestens seit wir KI haben, haben wir unsere eigene Kreativität vielleicht so ein bisschen zurückgeschraubt und an die Large Language Models abgegeben. Und jetzt haben wir alle viel gespielt und haben gemerkt, manchmal sind die Dinger gar nicht so kreativ, dass wir uns darauf ausruhen können, sondern da kommt dann schon auch immer so das Gleiche. Und also brauchen wir doch unsere menschliche Kreativität und nicht nur die künstliche Intelligenz mit /Kreativität? Fragezeichen. Oder, Patrick?
Oh, total und erwischt. Ich merke das bei mir selber. Ich muss mir wirklich eine klare Alternation schaffen. Ein Tag KI, ein Tag das, was noch von der Patrick-Intelligenz da ist. Weil sonst, ich finde ja, Kreativität ist wie so ein Muskel. Strategisches Denken, kreatives Denken. Deswegen, Henning Patzner, wir brauchen dich ganz, ganz dringend. Für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, mit euch in diesem Talk zu sein. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Henning Patzner und ich habe 2 Berufe. Ich bin auf der einen Seite Trainer für Kreativität und Storytelling. Das heißt, Kreativität ist genau das richtige Thema momentan. Ich besuche Unternehmen und unterrichte ihnen, kreativ zu sein. Ich unterstütze Abteilungen und ich bringe denen bei, wie funktionieren Kreativitätstechniken, wie funktioniert Innovationskultur, wie ist ein kreatives Team aufgebaut. Was sind Ideenbewertungsmethoden? Was sind digitale Tools für Kreativität? Das ist das eine Standbein, das ich habe. Und das andere Standbein, das ich habe, ich bin Professor an der Filmhochschule München für Werbung und Werbewirtschaft. Ich komme ursprünglich aus der Werbung. Ich war 20 Jahre lang in der Werbung. Ich war lange bei Jung von Matt. Ich war lange bei Serviceplan. Und ich unterrichte an der Filmhochschule Werbung. Das macht großen Spaß. Wir drehen Werbefilme gemeinsam, sozusagen solche sogenannten Spec-Spots. Das heißt, wir denken uns für Kunden ohne Briefing ganz bestimmte Briefings aus. Ganz tolle Werbespots machen wir und die schicken wir dann zu Festivals und gewinnen hoffentlich jede Menge Preise.
Das heißt, wir sind bei dir direkt beim Richtigen angelangt, wenn wir uns fragen, brauchen wir, also ich frage jetzt mal, die Antwort, denke ich, ist eine rhetorische Frage, aber brauchen wir Kreativität überhaupt noch, wenn wir einfach zu ChatGPT sagen können, bitte sei etwas kreativer und dann kommt noch wilderes Zeug dabei raus. Was ist so der Kern von dem Wert, den du mitbringst, Kreativität?
Ja, also ich finde, es eine sehr gute Frage. Es kam jetzt gerade vom MIT eine Studie raus, dass Menschen, die zu viel ChatGPT benutzen, dass die auf einmal im Gehirn etwas verkümmern. Ja. Genauso wie der Patrick vorhin gesagt hat, es gibt einen Muskel für Kreativität und dieser Muskel, der verkümmert, wenn man zu viel ChatGPT verwendet. Ich bin ganz, ganz ehrlich, seit es ChatGPT gibt, merke ich, dass bei mir die Nachfrage nach Trainings für Kreativität etwas nachgeben.
Unfassbar.
Aha. Also es geht noch ganz gut, aber ich merke, dass da eine leichte Delle ist. Und ich habe davor aber keine Zeit, keine Angst. Das ist der Lauf der Dinge. ChatGPT wird sich durchsetzen, KI wird sich durchsetzen. Und zu deiner Frage, Sarah, sind die überhaupt kreativ? Ich merke auch, dass wenn ich zum Beispiel die Frage, machen wir mal einen Film machen wir mal eine tolle Detektivgeschichte, dann da hakt es noch ganz arg, da kommen keine guten Geschichten raus. Aber wir sind ja immer noch am Anfang der Gebrüder Wright bei den Flugversuchen. Und ich wette, dass wir in 5 Jahren das alles ganz anders aussieht. Also ich bin mir ganz sicher, die Zeit wird kommen, wo ChatGPT richtig kreativ sein kann.
Aha. Ja, also letztendlich merken wir es ja auch beim Faktor Mensch. Ich meine, wenn wir uns so ein riesen Hollywood-Spektakel wie Avatar anschauen, ist es zwar schön und blau verpackt, ist aber nichts anderes als die Geschichte, der mit dem Wolf tanzt. Das heißt, auch hier ist ja die KI genauso geframed mit dem, was sie gelesen hat, was sie trainiert wurde. Und es sind einfach Wahrscheinlichkeiten. Und ich finde, Wahrscheinlichkeiten haben nichts mit Kreativität zu tun, Aber es ist natürlich ein Multiplikator, was so die Geschwindigkeiten oder vielleicht auch, ich weiß nicht, Henning, Brainstormings angeht. Also Kreativität entsteht ja auch durch ein Miteinander, durch Reibung. Vielleicht kannst du uns da ja mal so abholen, wenn jetzt Sarah und ich ein Unternehmen sind und um Hilfe gebeten, geschrien haben, um dich reinzuholen. Wie holst du uns da ab?
Also ich bin ein großer Fan von Brainstorming. Man merkt es sofort in meinen Trainings, man muss Brainstormings nur gut organisieren, dann sind sie gut. Wir sprechen beim Brainstorming ganz oft vom Keke-Prinzip. Klein, ergänzend, konkurrierend, ehrgeizig. Die guten Unternehmen bauen ihre Brainstorming-Sessions nach dem Keke-Prinzip auf. K steht für klein, also kleine Teams, wir sollten zu zweit oder zu dritt ausdenken. Dann sollte man sich ergänzen. Das heißt, man muss einfach zueinander passen. Man muss sich mögen. Man muss sich wollen. Man muss sich verstehen. Mhm. Wenn man sich nicht ergänzt, ist die Brainstorming-Session nicht gut. Dann müssen wir konkurrierend sein. Da ist die Studienlage eindeutig. Wenn mehrere Teams auf einem Projekt nachdenken, sind sie einfach kreativer, als wenn nur ein Team auf einem Projekt nachdenkt. Konstruktive Konkurrenz belebt das Brainstorming. Aber es muss wirklich eine konstruktive Konkurrenz sein, eine lustige Konkurrenz. Mhm. Ja, eine Ellbogenkonkurrenz wäre total schädlich. Und wir müssen ehrgeizig sein. Wir reden von der sogenannten 95-5-Regel. 95% aller unserer Ideen sind Crap. Okay. Nur 5% unserer Ideen sind gut. Das ist bei den Beatles so. Das ist bei vielen Künstlern so, dass 95% des Outcomes nicht so gut ist. Nur 5% ist gut. Das heißt, wir brauchen Quantität und Qualität zu bekommen. Und deswegen müssen wir ehrgeizig sein. Also das nennt man das Keke-Prinzip. Klein, ergänzend, konkurrierend, ehrgeizig.
Und macht total
wie
Sinn.
Wie musstest du reagieren, Henning, durch die pandemiebedingte Remote-Kultur? Also ist genau das, was du gerade skizzierst, Remote genauso möglich? Oder empfiehlst du das Ganze eher persönlich in Präsenz durchzuführen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch eine sehr gute Studienlage. Ich glaube, seit wir remote denken, sind die Patentanmeldungen in Deutschland zurückgegangen.
Nein.
Und das liegt bestimmt auch daran, dass wir uns eben beim Kaffee nicht mehr treffen.
Genau.
Dass wir keinen Flurfunk mehr haben. Dass wir nicht zufällig mit jemandem kollaborieren. Und deswegen bin ich als Kreativitätstrainer nicht so ein großer Freund von Remote Work. Also als Privatmensch oder als Businessmensch finde ich natürlich die Remote-Arbeit super gut. Aber aus der Sicht der Kreativität, glaube ich, hat sich da was verschlechtert.
Ja, ich kenne das aus den Seminaren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Patrick. Mhm. Also ich habe ja das Content-Marketing, unter anderem das Content-Marketing-Seminar, und da geht es viel um Kreativität, um Themen denken, um was könnte man für Kampagnen machen, um die Zielgruppe anzuziehen. Also da ist groß Kreativität auch gefragt. Und wenn wir in Präsenz sind, dann denken alle gerne mit. Also dann denken alle immer bei den anderen Teilnehmenden mit auf den Themen rum und sind unfassbar interaktiv. Das ist deutlich schwieriger in dem digitalen Szenario. Da muss ich schon mal sehr anschieben, dass sich alle mit einschalten. Da ist immer so ein bisschen, wir haben es ja jetzt auch gemerkt, digital fällt man sich gerne mal ins Wort, weil man den Menschen nicht weil man nicht alle Details, Mimik, Gestik wahrnimmt, vor allem nicht unterbewusst wahrnimmt. Ah, der neben mir will was sagen, das nimmt man vielleicht nicht so wahr, deswegen fällt man sich versehentlicherweise gerne mal ins Wort. Das heißt, die Hürde schon mal, sich laut zu schalten, ist höher. Und da, also ich merke das tatsächlich auch in den Seminaren, dass wir viel mehr ins kollektive Brainstormen kommen und nicht immer ich mit dem einzelnen Teilnehmenden ins Brainstorming gehe, sondern eben alle sich trauen. Da gibt es in den analogen Szenarien deutlich mehr Menschen, die sich trauen, sich einzuschalten, als in den digitalen Szenarien. Da ist einfach so ein bisschen so, ja, jetzt, und dann ist der Moment auch schon wieder rum, sich einzuschalten und mitzusprechen.
Ja, also ich meine, Sarah, wir werden ja auch mit der Frage konfrontiert, was ist, wenn alle ChatGPT nutzen, alle wurden jetzt von Sarah und mir trainiert da draußen, wir haben dasselbe Niveau, dann ist ja wirklich nur die Variable Kreativität ein Faktor, um sich vom Wettbewerb da draußen abzusetzen. Und Henning, du hast ja auch gerade meine Muskeltheorie bestätigt. Hast du ein paar Übungen für uns oder Trainingsbeispiele, wie ich irgendwie morgens, gibt es so eine Art Morning Creative Cardio, was ich durchführen kann bei mir?
Ja, ich kann euch eine sehr schöne Übung verraten. Das nennt man Cross-Innovation. Cross-Innovation bedeutet, wenn sich zwei Unternehmen kreuzen, ergibt sich was Neues. Zum Beispiel gibt es eine schöne Kreuzung in Berlin zwischen Adidas und BVG. BVG sind die Bus- und Bahnen und S- und U-Bahnen in Berlin. Mhm. Und da gab es eine Kreuzung zwischen Adidas und BVG, nämlich der Turnschuh von Adidas. Es gab einen Turnschuh von Adidas, der hatte genau dasselbe Muster wie die Sitze in den S- und U-Bahnen.
Ja.
Außerdem war auf der Zunge des Schuhs das Jahresticket für die S- und U-Bahnen. Man konnte also ein Jahr umsonst S- und U-Bahn fahren in Berlin, wenn man diesen Turnschuh anhatte. Und das nennt man eine Cross-Innovation, wenn sich zwei Unternehmen zusammentun. 1 + 1 = 3. Auf einmal ergibt sich was Neues. Und da mache ich immer regelmäßig eine Übung mit meinen Teilnehmenden, die sehr viel Spaß macht. In der Regel sind wir ja immer so 12 bis 20 Teilnehmende in einer Gruppe. Mhm. Und ich möchte dann, dass die sich wie beim Speed-Dating aufbauen. Also die müssen gegenüber sitzen. Ja. Wir bilden zwei Reihen und dann sitzen die sich gegenüber, wie beim Speed-Dating. Und dann müssen die sich ihr Lieblingsprodukt ausdenken. Bei mir ist es zum Beispiel Head & Shoulders. Ich liebe Head & Shoulders.
Natürlich tust du das.
Snickers ist mein Lieblingsprodukt. Also die müssen ihre Love-Brand finden.
Ja.
Dann haben sie 3 Minuten Zeit, ihre beiden Love-Brands zu verbinden.
Stark.
Ja? Der eine hat zum Beispiel Apple, der andere hat Snickers. Und da haben sie 3 Minuten Zeit, das zu verbinden.
Mega gut.
Diese Übung macht unheimlich Spaß, die ist extrem belebend. Das ist dann immer sehr laut, diese 3 Minuten, weil ja alle Gruppen miteinander quatschen. Und nach 3 Minuten gibt es dann einen Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann müssen alle aufstehen. Und dann müssen alle nach rechts, einen Schritt nach rechts gehen. Und dann müssen sie wieder besetzen.
Nächste Kombi.
Und dann einen neuen Partner. Mhm. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und das machen wir 4 bis 5 Mal.
Das ist ja großartig.
Und das ist unheimlich ergiebig. Da kommen ganz, ganz tolle Startup-Ideen raus, da kommen ganz tolle Produktideen heraus und man lernt auch da so über den Tellerrand zu gucken, weil wer würde Apple mit Snickers kreuzen?
Total.
Da überhaupt nicht drauf. Aber auf einmal musst du das machen und das macht unheimlich Spaß.
Ja, ich überlege halt auch gerade, ich finde, wir als Trainerin sind ja auch sowieso schon privilegiert, weil wir müssen ja die Eigenschaft haben, uns in jeden Teilnehmenden reinzudenken. Oder auch Sarah, ne? Wir legen ja auch viele Prüfungen ab im Content-Marketing, wo sich ja auch viele in einen für mich fremden Case reindenken müssen. Das erfordert ja auch kreatives, strategisches Denken. Aber trotzdem, Henning, ist das natürlich diese Love-Brands zu kreuzen nochmal eine weitere gute Übung. Das gefällt mir sehr gut. Ja, cool. Danke.
Finde ich super. Finde ich total großartig. Also vor allem, ich finde, wir haben ja so ein bisschen überspitzt jetzt die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, mit in den Podcast gezogen, das KI-Thema. Aber ich finde, man merkt das schon. Also ich habe ja unter anderem, also Patrick und ich sind ja beide recht tief auf der KI-Spielwiese unterwegs und man merkt das schon auch, wenn man mit den Teilnehmenden in die KI geht, dass der Input-Prozess, also das Prompting, schon wieder auch Kreativität erfordert.
Stimmt.
Weil je klarer du definierst, wo wollen wir denn hin, umso besser wird der Output. Und da merke ich schon auch, dass manchmal die Menschen so ein bisschen Hemmungen haben, wirklich kreativ zu werden und zu sagen, okay, wofür kann man es denn nutzen? Allein die Frage schon, wofür kann man es nutzen, erfordert ja massiv Kreativität. Und da findet auch ein schöner Austausch statt, wenn man sich da austauscht. Wofür nutztest du? Was machst du? Patrick hatte letztens eine großartige Idee, wofür ich das Notebook LM nutzen kann in meinem Seminar zum Thema, also in so einem Beispiel zum Thema Protokolle führen mit KI. Also da, auch da haben wir einen Kreativitätsprozess, den aus die KI gar nicht abnehmen kann, weil wir ja erstmal, bevor wir in die KI gehen, überlegen müssen und kreativ werden müssen. Ich find's
vorbei, ja, bin ich vorbei wie Sarah. Ja. Ich unterstelle aber noch einen psychologischen Schutzaspekt für sich selber, dass die Leute, glaube ich, auch ein bisschen gehemmt sind, dieser Kreativität vollen Lauf zu lassen, weil sie sich ja umso mehr eingestehen müssen, dass dieser Schritt ersetzbar wäre, weißt du? Also das, finde ich, schwingt halt auch mit. Ich musste letztens auch so lachen, da hat dann jemand gepostet, hat so ein Organigramm gepostet mit CEO, darunter dann der CMO und der CSO, wie sie alle heißen. Und darunter wurde aber gesagt, alles andere wird durch KI ersetzt. Und logische Gegenfrage in den Kommentaren, warum wird denn der CMO nicht ersetzt? Und wer hat das gepostet? Ein CMO. Na, also das ist halt auch immer dieser Selbstschutz, also aber ich fühle das total, einfach, dass halt gerade auch, wie man mit Tools, Methoden umgeht, da einfach kreative Lösungen braucht, absolut. Henning, hast du auch für die, die ja auch dann viel remote allein im Homeoffice sitzen, gibt es auch eine Singleplayer-Variante als Übung, die ich angehen kann?
Oh, das ist eine gute Frage. In der Tat, da fällt mir jetzt spontan weniger ein. Also eine wichtige Erkenntnis ist ja die Angst vor dem weißen Blatt Papier. Und die habe ich oft als Mensch, wenn ich alleine bin.
Ja.
Und eine gute Methode ist tatsächlich, und die kommt von Albert Einstein, wenn einem erstmal nichts einfällt, soll man bitte seinen Schreibtisch aufräumen. Ja?
Bei mir heißt es Prokrastination.
Aber so ein ordentlicher Schreibtisch kann Wunder bewirken. Dann ist aufgeräumt, dann ist auch die Mind aufgeräumt, dann ist man mental aufgeräumt.
Ach, spannend.
Und dann hat man quasi seinen Kopf auch etwas entleert. Und das ist ein guter Trick, um sich zu setteln, um sich zu resetten. Und dann kann man anfangen, auszudenken.
Das finde ich gut.
Was aber auch gut funktioniert, ist dies, wenn man alleine ist, ist die sogenannte Reizwortanalyse.
Da schaut
man sich ein ganz bestimmtes Reizwort an, zum Beispiel Vulkan. Und dann überlegt man sich, wie kann ich das Wort Vulkan jetzt assoziieren zu meinem Problem? Ja, oder das nächste Wort ist dann zum Beispiel Zaun.
Ja.
Dann überlegen, wie kann ich das Wort Zaun auf meine jetzige Aufgabe übertragen, um kreativ zu sein?
Verstehe.
Das nennt man Reizwortanalyse. Da gibt es ganz bestimmte Worte, die triggern einen, die provozieren einen. Und dann kann man in seinem Kopf drüber nachdenken, wie kann ich dieses Wort jetzt benutzen für meine momentane Aufgabe.
Aber ich höre trotzdem raus, Henning, die wahre Kreativität entsteht durch ein Miteinander, natürlich konstruktives auch gegeneinander, aber ich brauche halt irgendeine Art von Reibung, also ein Gegenüber, dass durch diese Reibung und Energie halt auch etwas Kreatives entstehen kann.
Ja, ich glaube, vor allem am Anfang des Kreativprozesses ist es wichtig, dass man zu zweit oder zu dritt ist. Also in den großen Werbeagenturen, in denen ich gearbeitet habe, war es in der Regel immer so, dass man zu zweit zusammenarbeitet. Ein Texter und ein Artdirektor sitzen in einem Büro und arbeiten am Anfang des Kreativprozesses zusammen. Wenn du dann aber die Idee ausarbeiten willst, ist es gar nicht schlecht, auch mal alleine zu arbeiten, alleine das Konzept zu schreiben, alleine die Art Direction zu machen. Aber erst, wenn die Idee klar ist. Aber am Anfang des Kreativprozesses ist es immer so, dass man zu zweit ausdenkt. Es gibt aber noch eine schöne Methode, das nennt sich Crazy Eight. Da faltet ihr ein Blatt Papier dreimal um die Hälfte und dann klappt ihr es wieder auf und dann hat dieses Blatt Papier 8 Felder, wenn ihr es dreimal gefaltet habt, 8 Felder. Und Crazy Eight bedeutet, dass du 8 Minuten in der Stille arbeitest. In der ersten Minute schreibst du deine erste Idee ins linke obere Feld rein. In der zweiten Minute ins rechte obere Feld. In der dritten Minute schreibst du deine Idee ins dritte Feld. Und so weiter und so fort. Das ist ganz spannend, weil das ist eine sehr schöne Übung auch für Introvertierte. Ja. Die Hälfte von uns sind introvertiert. Die werden nicht so schnell wahr in einem lauten, verrückten Brainstorming. Ja. Deswegen ist Crazy Eight sehr hilfreich. Da kann man in der Stille arbeiten, da kann man für sich arbeiten. Und nach den 8 Minuten ist Crazy Eight vorbei und dann hat man 8 tolle Ideen auf dem Zettel stehen. Und dann kann man in den Austausch gehen und beginnen, schau mal, das habe ich aufgeschrieben, was hast du aufgeschrieben? Lass mal prüfen, ob unsere Ideen zusammen matchen.
Spannend.
Ich meine, da könnte man natürlich jetzt auch wieder entweder ins Netzwerken gehen, wenn du sagst, du machst das gerne auch, dass du sozusagen wild Unternehmens Love-Brands kombinieren lässt, wäre ja das auch eine Möglichkeit, dass man sich vielleicht einen Business-Partner sucht, der jetzt vielleicht ja gar nicht im gleichen Business unterwegs sein muss wie du, sondern sagt, lass uns doch mal zu einer Brainstorming-Session treffen. Also gerade jetzt, um das Thema Remote zu überbrücken, zum Beispiel Patrick und ich treffen uns auch von Zeit zu Zeit mal, um was auszutauschen, Ideen auszutauschen. Man sagt, das ist gar nicht unbedingt mit einem speziellen Ziel, wir arbeiten jetzt was aus.
Voll.
Sondern man bleibt halt mal 10 Minuten zusammen und was läuft bei dir, was läuft bei mir? Und dann kommt manchmal auch ein Problem hoch. Ich sage, du pass mal auf, wie würdest denn du das lösen? Und das fände ich auch ganz schön, so als Idee zu sagen, wenn man remote ist oder wenn man so Freelancer ist, die ja häufig alleine kämpfen, dass es gar nicht ja sein muss, dass du ein Team-Member holst zum Brainstorming, sondern jemanden, der ungefähr eine Ahnung hat, in was für eine Branche du dich bewegst, und den hole ich mir dazu. Und dann profitiert man miteinander.
Mhm. Also da bin ich auch voll bei dir. Ich finde, man sollte sich täglich 2-mal verabreden zum Brainstorming, wenn man remote arbeitet. Einfach mal 25 Minuten. 25 Minuten ist übrigens die perfekte Länge für ein gutes Brainstorming. Dann gewöhnt man sich auch dran, man adjustet sich zu den Bedingungen remote, und dann kann das auch ein richtig gutes Live-Brainstorming ersetzen. Bin ich voll dafür. Also man muss nur den Mut haben, sich regelmäßig zu treffen online. Wenn man remote arbeitet, dann ist man oft in Meetings und hat nicht den Mut, sich zu verabreden für Brainstormings. Man will lieber nur sich zu Meetings verabreden, aber man muss aktiv den Mut haben, nein, wir verabreden uns heute mal nur zum Brainstorming.
Mhm. Also gar nicht so ergebnisorientiert, so wir machen ein Meeting, um folgende Kampagne auszuarbeiten, sondern sozusagen prozessorientiert, um zu brainstormen.
Absolut. Mhm. Was hältst du davon, vorab auch nochmal so eine Persönlichkeitsanalyse durchzuführen? Weil du hast ja gerade gesagt, die Hälfte von uns ist introvertiert, die andere ist extrovertiert. Bei mir ist es so, wenn ich bin ja von Natur aus wahrscheinlich eher extrovertiert, aber ich merke, nach 10 Minuten Messe zum Beispiel werde ich sofort introvertiert. Aber hilft es für so ein Miteinander auch zu zweit, zu dritt zu schauen, was treffen da für Persönlichkeitstypen aufeinander?
Absolut. Also erstens, wenn du beides bist, extrovertiert und introvertiert, wenn du es bei dir feststellst, dann bist du ein sogenannter Ambivert. Das gibt es auch noch, dieses Wort. Ambivert ist eine Mischung aus extrovertiert und introvertiert. Aber das
mit dem Persönlichkeitstypen
ist eine super Frage. Ich habe in meinen Trainings einen Persönlichkeitstest entwickelt. Da kann man rausziehen, was man für ein Kreativitätstyp ist.
Ja.
Und es gibt 3 verschiedene Kreativitätstypen. Es gibt den Ideator, den Modulator und den Animator. Ich bin beispielsweise ein typischer Ideator. Ich haue Ideen einfach raus. Bang, bang, bang. Du, 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 du. Ja? Der Modulator ist jemand anders. Der saugt diese Craziness auf. Gib her. Und macht da eine relevante Lösung raus. Macht da eine vernünftige Lösung raus. Und der Animator, das ist ein Motivator.
Stark.
Ein Inspirator, der kommt zur Tür rein und alle lachen. Alle freuen sich, wenn der Animator reinkommt. Und wenn diese 3 Typen zusammen in einem Team sind, Ideator, Modulator, Animator, da sind sie unstoppable. Und es gibt viele Werbeagenturen, die diesen Test übernommen haben, um rauszufinden, wie ticken unsere MitarbeiterInnen, wer tickt wie, wer passt mit wem zusammen, und dass man auch selbst weiß, ich bin ein Ideator, ich brauche unbedingt einen Modulator in meiner Gruppe. Ja, stellt euch vor, 4 Hennings in einer Brainstorm-Gruppe, das ist viel zu verrückt, das ist viel zu crazy, das wird viel zu teuer und wahrscheinlich wird es auch noch neben dem Briefing sein.
Verstehe. Und wie läuft dieser Test ab? Also sind das eher dann auch Kreativübungen, sind das reine Persönlichkeitsfragen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das sind 20 Fragen.
Ah, okay.
Mit immer 3 möglichen Antworten und du musst immer eine Antwort ankreuzen.
Stark, okay.
Und da sind immer so 3 Aussagen drauf. Eine Aussage passt für den Ideator, eine für den Modulator, eine mal für den Animator. Und du musst dann immer eine Aussage ankreuzen und dann kannst du am Ende rauskriegen, ich habe meistens Modulator angekreuzt, also bin ich Modulator. So funktioniert das.
Smart.
Stark.
Henning, gibt es Menschen, die unkreativ sind oder hat jeder Mensch die Möglichkeit, kreativ zu sein?
Nein, ich würde tatsächlich sagen, es gibt Menschen, die sind unkreativ, aber das ist nicht schlimm. Ja, ich vergleiche das immer wie im Boxen. Ich war mal selber, als ich noch jung war, habe ich geboxt und ich war 2-mal in der Woche im Training.
Ja.
Und aus mir wurde maximal ein guter Hobbyboxer, aber nie ein richtiger guter Boxer. Also ich wurde zwar sportlicher, ich hatte mehr Kondition, ich hatte mehr Muskeln, aber ein richtig guter Boxer wurde aus mir nie. Ich blieb ein guter Hobbyboxer. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch mit Kreativitätstrainings. Es gibt einfach Menschen, die sind wirklich kreativ.
Glaube ich.
Die denken wahnsinnig viel nach, können verbinden, und manche sind es weniger. Aber dafür merke ich, dass diese kreativen Menschen können zwar mit Kreativtools gut arbeiten, Aber die haben oft andere gute Talente. Die sind dann extrem kritisch gut oder analytisch gut oder in der Mathematik besonders gut, wobei man in der Mathematik auch kreativ sein muss. Aber ich würde nicht sagen, dass man Kreativität auf jeden Fall erlernen kann. Das finde ich immer so eine Marketing-Aussage von Kreativitätstrainern, die gerne sagen, Kreativität
ja,
kann
man
erlernen.
Ja. Ja, klar. Aber trotzdem kann man es ja trainieren und zumindest von dem Status quo, denke ich mal, nächstes Level erreichen. Aber ob es dann so das Level wird, da bin ich bei dir. Jetzt sind wir natürlich in einem sehr datengetriebenen Zeitalter. Könnte ich mir auch erlauben, dir die Frage zu stellen, wenn jetzt ich drei Ideen auf dem Tisch habe, könntest du mit deiner Erfahrung sagen, welche datengetrieben das meiste Potenzial in sich hat?
Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Stellst du mir nochmal bitte?
Ja, wir sind ja sehr datengetrieben. Das heißt, Wir wollen ja immer alles messbar haben. Können wir auch forecasten? Also du hast jetzt sozusagen drei Ideen auf dem Tisch. Könntest du mit deiner Erfahrung auch sagen oder hast du eine Methode, wir sollten mit die Idee nehmen, weil dort ist das meiste Potenzial drin erhalten?
Ah, ich verstehe die Frage. Genau, du stellst jetzt gerade eine Frage über die Ideenbewertung.
Ja, genau.
Und ich habe da kaum Erfahrung gemacht, dass datengetriebenes Wissen eine Lösung bewertet. Ich habe meistens die Erfahrung gemacht in den Werbeagenturen, dass Menschen die Intuition hatten zu sagen, bam, die Idee Nummer zwei ist es. Die gewinnt
ja, genau.
Löwen. Also ich habe meine Erfahrung ist Intuition, dass man merkt, es ist so eine Aufgabe. Aber die Erfahrung, dass durch Daten, durch Messungen festgestellt wurde, welche Lösung die beste ist, habe ich bisher ganz selten gemacht.
Das ist immer nur retrospektiv dann, dass man, also ich kenne es jetzt vom, wenn wir jetzt bei Ads zum Beispiel, bei Meta-Ads, da heißt es sogar Creative. Welches Creative am besten funktioniert, ist ganz häufig nicht vorherzusehen. Dass das manchmal ist, dass das so am trashigsten aussieht, wo man jetzt so mit dem eigenen kreativen Auge sagen
darauf
würde.
Darauf wollte ich
das,
hinaus.
Genau, das ist aber schon lame, das war so eine Freitagnachmittagsidee und das performt dann und die Idee, die wir vielleicht in einem Brainstorming erarbeitet haben, total kreativ, die performt dann nicht. Also das, da geht es auch nur retrospektiv, wenn wir jetzt zum Beispiel eben bei Meta-Ads Creatives sprechen.
Weil darauf wollte ich hinaus, Sarah, weil ich hatte mit dem BVG auch mal einen tollen Dialog mit der lieben Svea. Und die hat gesagt, du Patrick, wir sind fast eine Behörde hier, wir haben kein Budget. Das Einzige, was mir bleibt, ist Mut zur Kreativität auch vor allen Dingen. Und das, was Sarah gerade auch anekdotisch erzählt hat, ist ja ganz oft so, und ich nehme mal, du hast du auch oft konfrontiert, Henning, dass dann eine tolle Idee auf dem Tisch liegt, das Unternehmen aber oft nicht mutig genug ist, die auch wirklich auf die Straße zu bringen und eher auf das Bewährte setzt. Hast du da für uns, ich nenne das immer so Fix-Argumente, so zwei, drei Argumente auf dem Tisch, wie kann ich ein Unternehmen dazu bewegen, aus dieser Starre rauszukommen?
Ja, also in der Tat, das beobachte ich auch, dass viele Unternehmen beim Bewerten bleiben, dass viele Unternehmen in der Comfortzone bleiben. Ich sage zu diesen Unternehmen immer wieder, ihr müsst mutig sein. Ihr müsst regelmäßig mutig sein. Manchmal ist es auch sinnvoll, Bewährtes zu machen. Das verstehe ich auch. Ja. Aber ab und zu muss man mutig sein. Ja? Ich zeige dann immer gerne wieder Cases von anderen Firmen, was die sich getraut haben. Und dann merke ich, kriegen die Unternehmen auf einmal einen Wake-up-Call. Wenn die sehen, was die Konkurrenz an Mutiges gemacht haben, dann möchten sie mutig sein. Mhm. Also was da hilft, ist tatsächlich aus der Branche zu zeigen, wie mutig sie sind. Ich zeige da immer gerne wieder das Beispiel Hornbach. Die Hornbach-Gruppe, die macht so mutige Werbung. Ja, und wenn man das dann den anderen der Konkurrenz zeigt, dann staunen die, was sich Hornbach zeigt. Und da möchten die auch immer gerne sowas Mutiges machen wie Hornbach.
Ich habe die auch gerne immer mal wieder, das ist immer wieder Dauergast bei Positivbeispielen im Content-Marketing Hornbach. Die habe ich immer mal wieder mit drin, weil die haben Kampagnen so gesagt, hast du nicht gemacht. Wen ich auch großartig finde, ist Edeka. Habt ihr die neue Edeka-Kampagne, warum liegt hier Stroh? Also das ist der Oberhammer. Und dann sagt, also für alle, die so ungefähr so alt sind wie ich bin jetzt 40, also alle, die ungefähr so alt sind wie ich und in der Internetkultur aufgewachsen sind, denen sagt der Satz, warum liegt hier eigentlich Stroh?
Ja, klar. Ja.
Und dann sagt die, das kommt in der Werbekampagne vor und dann schaut die Verkäuferin auf und sagt, für die Schweine hier. Das ist halt großartig. Also alle, die jetzt lachen, sind ungefähr so alt wie ich. Alle, die jetzt nicht lachen, googelt mal, warum liegt hier eigentlich Stroh? Das finde ich auch ein schönes Beispiel. Also Edeka traut sich immer mal wieder. Manche, die haben auch die ganz klassische Werbung, so diese Woche Schinken, 3 Euro billiger als letzte Woche, aber eben immer wieder auch sehr, sehr kreative Schnipselchen mit dabei, ja. Also sehenswert.
Und Hornbach und Edeka sind ja auch gute Beispiele, wo bewiesen wird, dass mutige Werbung sich wirklich rentiert. Es gibt ja den sogenannten Effizienzpreis, den Effi. Da werden Kampagnen ausgelobt, die besonders effizient waren, also die mit guter Werbung richtig viel Umsatz gemacht haben. Und da gewinnen Hornbach und Edeka immer wieder regelmäßig viele Preise.
Mhm. Ja.
Zu Recht, ja.
Und letztendlich ist das ja, denke ich, auch mal, weil du ja auch im Intro, Henning, das Wort Storytelling genannt hast, so entsteht ja, denke ich mal, dann auch gescheites Storytelling. Also aus diesen Kreativitäten eine Art Drehbuch entstehen zu lassen, das in der Lage ist, mit einer gewissen Spannung oder einer Heldenreise eine Geschichte zu erzählen. Weil wir kennen ja auch im Marketing dann irgendwie unsere Funnel-Kultur und auch gerade im Content-Marketing. Hast du da noch so zum Finale für uns so eine Storytelling-Formel, die wir auch gut zum Beispiel im Social Media anwenden können?
Ja, also meine Lieblings-Storytelling-Frame sind die 7 Urgeschichten. Es gibt ein Buch von Christopher Booker, das heißt The 7 Basic Stories. Und der hat sämtliche Geschichten der Welt analysiert, alles. Bibel, Koran, Limericks, die Nibelungen, alles Mögliche, alle Geschichten, die es gibt, alle James-Bond-Filme. Und er sagt ganz frech, es gibt nur 7 Geschichten. Es gibt nur 7 Geschichten. Und die heißen Overcoming the Monster, From Rags to Riches, The Quest, Voyage and Return, Comedy, Tragedy und Rebirth. Es gibt nur 7 Geschichten.
Und verrückt.
Wenn dir das klar ist, dass es nur 7 Geschichten gibt, kannst du in Zukunft selber überlegen, das ist meine Idee. Und jetzt schaue ich, mit welcher Geschichte kann ich meine Idee am besten transportieren? Und in der Werbung, wo ich herkomme, arbeiten wir ganz viel mit den 7 Geschichten. Wir schauen immer ganz genau an, was ist das Problem? Was ist die Idee dazu? Und mit welcher Urgeschichte kann ich jetzt dieses Problem am besten erzählen, dass es gefällt. Auf jeden Fall die 7 Urgeschichten, die sind ganz arg mit uns verbunden. Die sind tief mit unserer DNA verbunden. Diese 7 Urgeschichten erzählen wir uns schon seit 180.000 Jahren am Lagerfeuer.
Wahnsinn.
Deswegen sind die ganz eng verbunden mit uns. Also es ist ein tolles Buch, The 7 Basic Story by Christopher Booker. Und das ist mein Lieblings-Storytelling-Frame.
Stark. Ach, mega. Packen wir auch natürlich in die Shownotes und Henny auch gerne noch weitere Verweise, die ihr dann hier alle in den Shownotes findet. Also Sarah, ich bin nicht nur inspirierter, sondern fühle mich kreativ inspiriert. Henning, vielen, vielen Dank für diesen tollen, frischen Austausch und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Henning, während Sarah und ich gleich abmoderieren, kannst du dir schon mal deine abschließenden Worte hierfür zurechtlegen. Und ich muss sagen, Sarah, ich kann viel, viel mitnehmen, versuche mich eben nicht durch ChatGPT entemanzipieren zu lassen, was die Kreativität angeht. Dankeschön.
Ja, es war, finde ich, eine Episode, wo man tatsächlich mal gut Zettel und Stift brauchen kann, um sich so ein bisschen, also der Henning hat gute Ideen mitgebracht und die Methoden, den Methodenkoffer, den wir jetzt hier in der Episode bekommen haben, der ist es wert, dass man sich ein paar Notizen macht. Wenn du sagst, das war jetzt zu schnell, wie mache ich das? Kein Problem. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Das heißt, wenn du uns einfach folgst, dann kriegst du immer mit, wenn so neue, tolle Episoden, wie die jetzt heute mit dem Henning veröffentlicht werden. Und wenn dir die Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich über 5 Sterne. So, lieber Henning, jetzt die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir.
Ja, ich möchte mich erstmal bedanken, dass ihr mich aufgenommen habt als Gast. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Meine letzten Worte sind, KI ist gut, hab keine Angst vor KI. Man muss KI umarmen und KI zulassen und sich jeden Tag eine halbe Stunde mit KI beschäftigen. Das tut auch der Kreativität gut. Man darf aber sich nicht nur auf KI verlassen, man muss sein menschliches Gehirn auch noch benutzen. Genauso wie Sie am Anfang gesagt haben, Patrick, Kreativität ist ein Muskel und der kann abschwächen, wenn man sich zu viel mit ChatGPT auseinandersetzt. Also immer vorsichtig sein.
Sagt Henning Patzner beim 121 Watt Podcast. 3, 2, 1. Boom!